Ja, ihr Lieben, ich darf auch erstmal ein frohes neues Jahr wünschen. Schönes neue Jahr auch hier im Gottesdienst mit euch wieder gemeinsam starten zu dürfen, in dem Wissen, dass Gott hier ist, ja, und auch zu uns sprechen möchte. Ich würde gern vor der Predigt noch mit uns reden. Ja, ich danke dir, dass du gestern, heute und auch morgen derselbe bist, dass du nicht an die Jahreszahl gebunden bist, sondern dass du auch in dieses neue Jahr mit uns gehen wirst. Bitte ich, dass wir auch in diesem Jahr dich näher kennenlernen, uns ja in so eine Bewegung auf dich zu starten oder weitergehen können und dass du uns immer wieder neu ganz lebendig begegnest, auch heute Morgen. Amen. Angeregt von der Jahreslosung für das Jahr 2020 möchte ich heute Morgen über Glauben und Zweifel sprechen. Ich weiß nicht, was euch durch den Kopf geht, wenn ihr Glauben und Zweifel hört, so im Ersten stehen diese beiden Begriffe sich doch ziemlich gegenüber, so als würden sie sich ausschließen. Entweder glaube ich oder ich glaube halt nicht. Entweder glaube ich oder ich zweifle halt. So möchte man doch meinen. Die aktuelle Jahreslosung bringt beide Begriffe aber irgendwie zusammen und das wollen wir uns heute ein bisschen näher angucken. Wer sie noch nicht gelesen hat, sie heißt: Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Und ich glaube, zum Thema Glaube und Zweifel, Glaube und Unglaube, das braucht ein wenig Praxis. Das kann man nicht nur theologisch abarbeiten, sondern ich glaube, da geht es ja um mich, um dich, um euch. Und ich habe gedacht, wir starten heute mal etwas, wo wir ja vielleicht erstmal unsere eigene Position zu diesem Thema bestimmen. Ich habe eine kleine Umfrage vorbereitet und dazu brauche ich jetzt gleich eure Hilfe. Ihr dürft heute im Gottesdienst euer Handy benutzen, also wer eins dabei hat, kann das gerne mal rausholen. Und Michael bitte ich mal, die Startfolie an die Wand zu werfen. Ich erkläre euch kurz, wie das funktioniert. Es ist eine Live-Umfrage, wir werden also gleich das, was wir an Umfrage zusammentragen, direkt vorne an der Wand sehen können. Ihr müsst mit eurem Handy den Explorer öffnen und die Seite www.menti.com eingeben. Steht auch ganz oben nochmal. Vielleicht macht ihr das soweit mal. Ich mache das hier mit, dann weiß ich gleich, wie lange ihr braucht. Ja? Was? Zu gewinnen? Zu gewinnen gibt es nichts. Und für dich, Dirk Jorn, als Skeptischer aus Friesen, deine Daten können auch nicht zurückverfolgt werden. Die Umfrage ist komplett anonym. Damit habe ich gerechnet. Okay, wenn ihr die Seite aufgerufen habt, müsstet ihr so einen Startbildschirm Mentimeter finden und dort müsst ihr oben den Code 518085 eingeben und kommt dann direkt zur ersten Frage. Genau, wer schon soweit ist, kann auch direkt mit der Beantwortung der Frage beginnen. Die erste Frage lautet: Hast du schon einmal an deinem Glauben gezweifelt? Ja, ihr seht unten rechts die Teilnehmerzahl, also 49 Leute haben ihr Handy dabei und keine Angst vor Datenschutz. Und in der Mitte könnt ihr direkt die Ergebnisse sehen, die jetzt so langsam aufzeigen. Ich glaube, das Ergebnis überrascht nicht. Ein kleiner Anteil sagt für sich: Nein, eigentlich habe ich an meinem Glauben noch nie so wirklich gezweifelt. Ein sehr, sehr großer Anteil, hier 70%, zweifeln vielleicht immer mal wieder in einzelnen Aspekten ihres Glaubens, vielleicht in besonderen Lebenssituationen. Und ungefähr ein Viertel sagt: Ja, ich habe auch schon mal ganz grundsätzlich an meinem Glauben gezweifelt. Und ja, dieser Glaube droht in dieser Situation vielleicht auch verloren zu gehen. Okay, vielen Dank. Gucken wir uns die zweite Frage an. Michael, magst du weiterklicken? Genau, die zweite Frage lautet: Wenn du gezweifelt hast, schon mal in deinem Leben am Glauben oder gerade jetzt auch zweifelst, wie bist du mit diesem Zweifel umgegangen? Hier darf man auch mehrere Dinge ankreuzen. Kann ja auch sein, dass ihr alle Varianten in Betracht zieht. Okay, auch hier nähern wir uns so dem Ende der Befragung. Es ist jetzt ganz interessant, bei Mehrfachantworten 44 oder jetzt 45 von 54 Leuten sagen, dass sie mit ihren Zweifeln in irgendeiner Form zu Gott gegangen sind, dass das also eine Rolle spielte, diese Fragen, diese Zweifel auch zu Gott zu bringen. Also fast alle, 39 haben auch von 54 den Austausch mit anderen gesucht, sich vielleicht auch intellektuell mit ihren Fragen und Zweifeln auseinandergesetzt. Das waren 27, also ungefähr die Hälfte von 54. Sind sogar genau die Hälfte. Und ein paar wenige sagen auch, naja, ich habe versucht, wie kann man sagen, das Ding auszusitzen. Wird schon wieder. Ja? Okay, vielen Dank. Und die dritte und letzte Frage. Hier könnt ihr jetzt einen Freitext eingeben, also ein Stichwort oder einen Halbsatz. Was sind eigentlich Fragen, die euch beschäftigen oder beschäftigt haben? Woran oder worüber zweifelt oder verzweifelt ihr, wenn ihr an Glauben denkt? Und hier an der Wand kann man dann direkt mitlesen, ohne den Namen, was mögliche Antworten hier sind. Ich komme mal hier rum, sonst kann ich das nicht lesen. Da reicht die Zeit jetzt leider nicht aus, um das alles gebührend zu betrachten. Könnte die Predigt schon fertig sein. Aber man stellt schnell fest, zum einen scheint es sehr individuell zu sein, oft mit Lebenssituationen, Lebenserlebnissen zu tun zu haben. Es gibt so ein paar Themen, die, glaube ich, so auf den ersten Blick wiederkehren. Frage nach Heilung und Gebetserhörung oder nach der Existenz Gottes. Aber ich glaube, was man zusammenfassen kann aus diesen drei Fragen: Zweifel gehören irgendwie auch zum Glauben, gehören zu uns Menschen dazu. Und wer so tut, als wenn alles ja immer so ganz easy wäre und diese Dinge keine Rolle in seinem Leben und seinem Glauben spielen, der macht sich, glaube ich, sehr, sehr häufig etwas vor. Und da ist ja die Frage, wie gehe ich damit um? Was mache ich mit all diesen Fragen, mit all diesen Zweifeln? Und da möchte der Predigtext, den ich rausgesucht habe, der aus dieser Jahreslosung kommt, uns heute, glaube ich, mit hineinnehmen. Okay, danke Michael. Schließen wir das mal ab. Ich möchte mit uns den Text aus Markus 9, 17 bis 24 lesen, aus dem die Jahreslosung entnommen ist. Einer aus der Menge antwortete ihm: Meister, ich habe meinen Sohn zu dir gebracht. Er ist von einem stummen Geist besessen. Immer wenn der Geist ihn überfällt, wirft er ihn zu Boden. Und mein Sohn tritt Schaum vor den Mund. Er knirscht mit den Zähnen und wird starr. Ich habe schon deine Jünger gebeten, den Geist auszutreiben, aber sie hatten nicht die Kraft dazu. Da sagte er zu ihnen: O du ungläubige Generation, wie lange muss ich noch bei euch sein? Wie lange muss ich euch noch ertragen? Bringt ihn zu mir. Und man führte ihn herbei. Sobald der Geist Jesu sah, zerrte er den Jungen hin und her, sodass er hinfiel und sich mit Schaum vor dem Mund auf den Boden wälzte. Jesus fragte den Vater: Wie lange hat er das schon? Der Vater antwortete: Von Kind auf. Oft hat er ihn sogar ins Feuer oder ins Wasser geworfen, um ihn umzubringen. Doch wenn du kannst, hilf uns. Hab Mitleid mit uns. Jesus sagte zu ihm: Wenn du kannst, alles kann, wer glaubt. Da rief der Vater des Knaben: Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Danke, Michael. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich finde, es ist ein ziemlich herausfordernder Bibeltext. Uns begegnet hier ein Vater in einer absolut verzweifelten Lage. Von der Geburt an ist das Leben seines Sohnes stark herausgefordert, ja, man kann sagen, bedroht. Wenn wir uns die beschriebenen Symptome angucken, dann deutet alles auf eine schwere Form der Epilepsie hin, an der der Junge litt. Der Vater selbst und auch Jesus sprechen hier von einem stummen, von einem unreinen Geist, der das Leben des Jungen zur Hölle macht. Der Vater hat vermutlich, das sagt der Text nicht, schon einiges versucht, um Gesundung für seinen Sohn zu erreichen, bisher vergeblich. Voller Hoffnung hat er sich nun zu Jesus aufgemacht, von dem er schon so viel gehört hat, und muss auch hier die Erfahrung machen, dass keine Hoffnung möglich ist für seinen Sohn. Jesus war nicht da, nur seine Jünger, und sie haben schon für den Sohn gebetet, und das Ergebnis ist nichts. Was für eine Enttäuschung. Als Jesus dann doch noch, er war vor auf dem Berg der Verklärung, in die Situation hineinkommt, kommt er in eine sehr spannungsreiche Situation hinein. Der Vater steht mit einer großen Volksmenge mit den Jüngern zusammen. Die Jünger sind sehr angeregt mit den Pharisäern am Diskutieren. Ja, ich weiß nicht, was das Gesprächsthema war, das sagt der Text nicht. Aber vielleicht sowas wie: so stark kann der Meister ja doch nicht sein, wenn euer Gebet nichts auslöst. Ja, es ist nur, dass sie in ein Streitgespräch verwickelt waren. Als Jesus dazukommt, fragt er: Worum geht es denn? Was ist das Problem? Worüber redet ihr? Und da tritt dieser Vater aus der Menge heraus, wie gesagt, eine große Menge schaut zu, tritt auf Jesus zu und schildert ihm das Problem, schildert ihm die Situation. Ich weiß nicht, ob ich gerade nach so einer Enttäuschung, mich nochmal herauswagen würde, aus der Deckung nochmal aufmachen würde. Alle Menschen gucken zu und sagen: Hey, ich war schon mal hier, ich habe für meinen Sohn beten lassen, es hat nicht funktioniert, aber jetzt bist du ja selbst da, Jesus, und ich möchte es noch einmal wagen. Und er ist dabei auch sehr ehrlich und beschuldigt nichts. Er beschuldigt die Jünger nicht, er sucht nicht nach Ausreden, sondern er sagt nur, wie es ist. Er sagt: Mein Sohn ist krank und deine Jünger konnten nicht helfen. Und er schließt den Bericht mit dem Satz: Jesus, wenn du kannst, dann hilf uns. Hab Mitleid mit uns. Ich glaube, hier greift der Mensch nach dem letzten Strohhalm. Wie gerne möchte er glauben, wie gerne möchte er hoffen, dass Jesus ihm helfen kann. All sein Mut nimmt er nochmal zusammen, er wagt diesen Schritt auf Jesus zu und bittet ihn um Hilfe. Er liefert sich Jesus in dieser Situation irgendwie nochmal ganz aus. Doch auch die Zweifel werden seiner Anfrage mehr als deutlich. Hilf mir, wenn du kannst. Was mag er gedacht haben? Wenn die Jünger nicht helfen können, vielleicht kann Jesus es auch nicht. Vielleicht ist das Problem meines Sohnes zu groß, auch zu groß für Jesus. Ist dieser Jesus wirklich mein Vertrauen wert? Oder werde ich hier erneut enttäuscht? Und wenn wir uns dann Jesu Antwort angucken, dann erschrecken wir erstmal, oder ich zumindest. Und gleichzeitig entdecke ich in dieser Antwort Jesu auch eine sehr frohe Botschaft. Jesus hält auf der einen Seite fest, dass Glauben notwendig ist. Entlässt diesen Mann nicht aus dieser Frage nach Glauben. Er sagt: Wenn du kannst, also er nimmt die Frage des Mannes wieder auf, sagt: Alles kann, wer glaubt. Ich finde es erstmal eine totale Zumutung. Da kommt jemand und wirft das Letzte, was er in Hoffnung, das Letzte, was er in Glauben hat, vor Jesu Füße und der sagt: Natürlich, geht alles. An mir liegt es nicht. Du musst nur glauben. Und auf der anderen Seite ist es auch eine frohe Botschaft, weil Jesus damit deutlich macht, hey, dein Vertrauen auf mich ist berechtigt. Ich bin derjenige, der kann. Ich bin derjenige, bei dem du an der richtigen Adresse bist. Zweifel hieran sind nicht angebracht. Und dennoch, es braucht dein Glauben. Ich glaube, das Spannende an dieser Geschichte ist, dass ja ganz deutlich ist, dass der Mann diesen Glauben, den Jesus hier fordert, aus sich selbst gar nicht herstellen kann. Zu groß ist seine Enttäuschung, die er erlebt hat. Zu groß sind seine Fragen, zu groß sind seine Zweifel. Und doch lässt er sich in der Situation einfach fallen und vertraut darauf, dass Jesus das Leben seines Sohnes ja, und auch seine Fragen im Blick hat. Ja, ich glaube, aber hilf du meinem Unglauben. Ich glaube, in dieser Geschichte wird eine gute reformatorische Erkenntnis sehr, sehr deutlich. Glaube ist keine Leistung, die ich produzieren kann. Glaube ist nichts, was ich mir vornehmen kann, wo ich sage, ich muss mich nur zwingen, ich muss nur bemüht sein. Ich muss meine Zweifel nur am erfolgreichsten wegdrücken, dann bekomme ich bei Jesus das, was ich brauche. Oder ich muss nur schaffen, ja, wenigstens vor anderen deutlich zu machen, dass mein Glaube trägt. Ich darf keine Zweifel zulassen. Nein, Glaube, das ist auch der, der mit leeren Händen kommt. Glaube ist auch der, der nichts zu bringen hat und sagt, hilf meinem Unglauben. Ich weiß gerade nicht, wie das gehen soll, aber ich möchte vertrauen. Ich möchte glauben. Glaube ist der, der einen Schritt macht auf Jesus zu. Der, ja, wie kann man sagen, Glauben wagt, vielleicht trotz aller Zweifel. Zu diesem Glauben, zu diesem Wagnis fordert Jesus den Mann auf. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Den Rest übernimmt Jesus selbst. Ich habe gesagt, ich glaube, für so einen Sachverhalt braucht man irgendwie Bilder, braucht man Geschichten. Und ich würde euch heute zwei erzählen. Michael, du kannst jetzt mal das erste Bild, was ich rausgesucht habe, an die Wand werfen. Danke. Das erste, ich hätte das gerne mit euch hier noch gemacht, aber die Predigtzeit, die mir zur Verfügung steht, wäre dann deutlich reduziert. Der eine oder andere kennt das vielleicht. Es ist eine gute erlebnispädagogische Übung, der sogenannte Vertrauensfall. Ich kann das hier vorne mal so halb demonstrieren. Man stellt sich also mit dem Rücken vor eine Gruppe, so. Hinter einem stehen Leute, die einem vertrauensvoll zusichern, lass dich ruhig fallen, wir fangen dich auf. Und dann guckt man sich so an und denkt, Dirk Johann steht da, super, läuft. Ja. Dann guckt man, Samuel steht da, oh, das wird kritisch. Ja. Und dann überlegt man vielleicht, ja, was habe ich Weihnachten gegessen? Schon wieder 2 Kilo mehr, das könnte knapp werden. Also, ich weiß nicht, wer das schon mal gemacht hat, fällt mal kurz Handzeichen, wer hat sich schon mal bei so einem Vertrauensfall rückwärts fallen lassen? Ah, das sind einige. Also ich habe das schon mehrmals gemacht, aber es hilft nicht, selbst wenn man das schon mal gemacht hat und gemerkt hat, das geht gut, jedes Mal, wenn man da wieder steht und sich fallen lassen muss, gehen einem diese Fragen, diese Zweifel durch den Kopf und man denkt, sind die anderen mein Vertrauen wert? Wollen die mich überhaupt fangen? Können die mich fangen? Und man steht und, ja, wie kann man sagen, dealt so mit seinen Zweifeln, mit seinen Fragen und irgendwann kommt aber dieser Punkt, wo man sich entscheiden muss, sich vielleicht trotz aller Fragen, trotz aller Zweifel entweder fallen zu lassen und die Erfahrung zu machen, dass die anderen einen wirklich tragen können oder eben auch nicht. Auch hier in diesem Beispiel gilt, den Schritt, das Fallenlassen, das sich den anderen anvertrauen, ist die Bedingung für die Erfahrung, dass die anderen einen wirklich auffangen und tragen. Und ich glaube, nichts anderes meint Glauben, den Jesus hier fordert. Glauben meint einfach nur, Zutrauen zu haben in Jesus. Meint ihm zu vertrauen, meint sich und sein Leben diesem Jesus anzuvertrauen. Glauben ist hiermit erstmal irgendwie ein Wagnis, ein Sprung, ein, um im Bild zu bleiben, ein Fallenlassen. Und das Spannende ist, es spielt überhaupt keine Rolle, ob ich mit hundertprozentiger Überzeugung mich in die Arme von Dirk Johann fallen lasse oder mit Zittern und Zausen und Zagen loslasse und falle. Das Ergebnis ist nicht von mir, sondern von denen, die mich auffangen. Nicht von meinem Empfinden, von meinen Emotionen, sondern von denen, die mich auffangen, abhängig. Diese Erfahrung macht der Mann. Er möchte glauben, er lässt sich fallen, er macht diesen Schritt auf Jesus zu und erfährt, dass Jesus ihn auffängt. Trotz aller Zweifel und trotz aller Fragen. Das zweite Beispiel ist ähnlich, vielleicht auch dazu mal ein Bild. Auf einer der Jugendfreizeiten in Korsika, kannst du ruhig weiterklicken, Michael? Ja. Auf einer der Jugendfreizeiten durften wir Canyoning machen. Ich weiß nicht, wer Canyoning kennt. Canyoning ist, man klettert erstmal einen hohen Berg hoch, auf dem ein Gebirgsfluss ist und läuft dann in dem Gebirgsfluss den Berg wieder runter. Der Fluss läuft aber nicht nur schön gerade, sondern manchmal gibt es Wasserfälle, da seilt man sich vielleicht ab. Manchmal gibt es tiefe Sprünge, wo man dann eben 5 bis 7 Meter in die Tiefe springen kann, also ins Wasser. Manchmal klettert man, manchmal rutscht man über den glatten Felsen. Und das durften wir machen und das hat viel Spaß gemacht. Und wir hatten einen super Führer, der war sehr kompetent, sehr lustig, sehr sportlich und hat uns gezeigt, wo wir hinspringen müssen, was wir machen sollen. Und das lief schon so eine halbe Stunde ganz gut, hat echt Spaß gemacht. Und dann kam aber die herausforderndste Stelle, zumindest für mich, ein sogenannter No-Look-Jump. Ja, also ihr müsst euch vorstellen, ungefähr so sah das aus, so eine Art Krater, unten drin das Wasser. Nur wir standen nicht an der Kante, sondern der Krater war dort hinten. Wir standen hier und wir konnten nur den Krater ohne das Wasser sehen. Und er sagte, hier ist es ganz einfach, ihr müsst einfach auf diesen Krater zurennen und irgendwann werdet ihr von alleine fallen, weil dann gibt es eben keinen Weg mehr. Und dann werdet ihr auch sehen, wie tief es ist, aber ich verspreche euch, es geht. Ja? Also ich muss gestehen, ich war nicht derjenige, der die Hand gehoben hat und gesagt hat, darf ich das zuerst ausprobieren? Ich war sehr froh, dass ich ein paar Jugendliche dabei hatten, die das für mich übernommen haben. Und als ich sie von unten dann schreien hörte, und also positiv. Und als sie gut unten angekommen sind, habe ich mich dann auch irgendwann getraut, aber nicht mit hundertprozentiger Überzeugung, sondern mit einem bangen Herzen, mit dem Gefühl, wie tief wird das eigentlich sein? Werde ich das überleben? Knall ich gegen den Felsen? Treffe ich die richtige Stelle? Will ich das überhaupt machen? Warum muss ich dafür auch noch Geld bezahlen? Doch auch hier ist es genau wie bei dem Vertrauensfall. Es spielt keine Rolle, mit welchen Emotionen, mit welchen Zweifeln ich in diesen No-Look-Jump hineingehe. In dem Moment, wo ich gefallen bin, habe ich erlebt, dem Wort des Führers, dem Wort des Guides war zu vertrauen. Und ich bin sicher und gut unten angekommen. Und im Nachhinein hat das sogar Spaß gemacht. Ja? Aber nicht in dem Moment vor dem Sprung. Ich durfte erfahren, dass mein wackeliges Vertrauen in die Worte dieses Führers ausreichen, um in diesem Fall gesund und munter unten anzukommen. Das finde ich ganz spannend, wenn ich die Jahreslosen nehme, so verstanden sind nämlich Glauben und Zweifel gar nicht zwei sich gegenüberstehende und ausschließende Pole, sondern irgendwie gehört Glaube und Zweifel viel, viel enger zusammen, als wir das so im normalen Sprachgebrauch vielleicht wahrnehmen oder glauben. Der dänische Philosoph Kierkegaard schreibt, dass Glaube keine Lehre ist, sondern eine Existenzmitteilung. Denn Glaube oder beim Glauben geht es immer um das ganze Leben, um meine ganze Existenz und zu der gehören eben Zweifel auch dazu. Ich glaube, so sagt er, wenn Glaube sich immer nur auf eine kirchliche Tradition oder auf eine christliche Lehrmeinung oder auf moralische Dinge bezieht, dann sind Zweifel sehr gefährlich. Dann stehen Zweifel dem Glauben wirklich gegenüber und gefährden den Glauben. Einfach weil so ein Gedankengebäude, so ein Lehrgebäude dadurch gefährdet ist, wenn eine Frage da herankommt. Und ich muss dieses Lehrgebäude dann verteidigen gegen den Zweifel, muss den Zweifel wegdrücken, damit ich das ganze Haus meiner Meinung, meines Glaubens an diese Tradition, an diesen Lehrkörper zusammenbricht. Kierkegaard wirbt dafür, dass Glaube viel, viel mehr etwas ist, was den Menschen in seiner ganzen Existenz betrifft. Wie der Vater, der sich in seiner Lebensnot, in seinen Fragen vor die Füße Jesu wirft und ihm alles, was er hat, vielleicht auch alles, was er nicht mehr hat, so hingibt, so funktioniert Glaube. Und wenn ich das so auf mich beziehe, dann heißt das, dass mein Glaube, meine Existenz eben halt mit allem, was mich beschäftigt, eingeschlossen ist. Alles, was ich in der Vergangenheit erlebt habe, alles, was mich heute und jetzt betrifft und das, was mich auch im neuen Jahr oder grundsätzlich in der Zukunft an Lebenserfahrung erwartet. Und diese Existenz kennt nun einmal gute Tage und auch böse Tage. Das gehört zu unserem Leben dazu. Meine Existenz ist täglich neu herausgefordert, auch bei der Frage nach dem Glauben. Und wir haben es am Anfang hier zusammengetragen in der kleinen Umfrage. In dieser Existenz spielt der Zweifel eben auch eine Rolle. Er stellt sich ein und er gehört zu unserem Leben dazu. Und ich glaube, dass der Zweifel etwas ist, das ja zwangsläufig nicht ausbleibt. Ja, vielleicht kann man sogar sagen, auch gar nicht ausbleiben braucht. Vielleicht sogar nötig ist. Ich glaube, Zweifel hat nicht nur eine negative Funktion, sondern auch eine positive. Thomas Hallig, ein katholischer Priester, schreibt, Glaube ohne kritische Fragen würde in langweilige und leblose Ideologie umschlagen. Denn es geht im Glauben um ein Geheimnis, also etwas, das ich nie ganz besitzen werde, nie ganz begreifen werde. Deshalb dürfen wir nie vom Weg des Suchens und des Fragens abkommen. Wenn man es so ein bisschen verstärkt darstellen würde, fast ein bisschen polemisch, könnte man vielleicht sagen, wer nie zweifelt, sagt, dass sein Bild von Gott, dass sein Glaube schon ganz fertig und korrekt ist und abgeschlossen ist. Ja, dass er Gott für sich im Sack hat. Doch ich glaube, Glaube ist einfach viel, viel mehr als ein abgeschlossenes Bild, als eine ein für alle Mal definierte Lehre. Glaube will und Glaube soll immer in Bewegung bleiben, möchte etwas mit mir und mit meinem Leben, meinem ganz alltäglichen Leben zu tun haben. Glaube, so würden wir sagen, ist eine Beziehung, braucht immer ein Gegenüber, irgendjemand, dem ich mich überhaupt anvertrauen kann und auf den ich diesen Glaubensschritt überhaupt zumachen kann. Und eine Beziehung, zumindest wer eine Beziehung pflegt, wünscht sich das, sollte etwas Dynamisches sein, etwas Lebendiges, etwas, ja, was alltäglich ist, was etwas mit meinem Leben zu tun hat. Und zu dieser Dynamik, das kennt man, wer in einer Partnerschaft lebt, gehört manchmal der Zweifel auch einfach dazu. Ich habe so kurz gedacht, wie ist das bei mir, wie ist das in meinem Leben, in meinem Glaubensleben? Ich bin christlich aufgewachsen, ihr kennt das, ne? So die ganzen Gruppen einer Gemeinde durchlaufen, Jungschar, Jugend. Meine Eltern haben mich jeden Sonntag mit in die Gemeinde genommen. Als Kind habe ich ganz, ganz früh erfahren, ich glaube, das ist auch eine gute Botschaft, hey, Gott liebt dich und Gott passt immer auf dich auf. Als ich mir mit 6, 7 Jahren, ich weiß nicht mehr genau das Alter, nach einem Fahrradunfall den Arm gebrochen habe, habe ich an diesem zweiten Aspekt zum allerersten Mal ein kleines Fragezeichen gemacht und gesagt, komisch, warum bin ich denn dann hingefallen? Warum habe ich mir den Arm gebrochen, wenn Gott immer auf mich aufpasst? Also, ein Glaube verändert sich, ein Glaube ist dynamisch und diese Zweifel, diese Fragen gehören dazu. Mit 15 habe ich mich dann ganz bewusst entschieden, mein Leben Jesus zu geben, habe mich taufen lassen. Und als ich von zu Hause weggezogen bin, bin ich zum Dünhof, der eine oder andere kennt das, das ist so eine christliche Tagungsstätte, könnte man sagen, gegangen, habe dort meinen Zivildienst mit 12 anderen Zivildienstleistenden und FSJlern absolviert. Und das war für mich immer so eine ganz, ganz spannende Phase, denn dort waren, also diese 12 Leute waren alles Christen, 12 junge Christen, aber sie kamen aus allen Denominationen, danke Claudia. Genau, also es gab dabei Katholiken, es gab evangelische Landeskirchler, es gab Pfingstler, es gab Baptisten und viele weitere. Und es war doch sehr spannend, wenn wir abends dann beim Bierchen zusammensaßen, festzustellen, irgendwie glauben die alle wie ich, aber irgendwie auch nicht. Ja, die hatten ganz, ganz andere Schwerpunkte, ganz, ganz andere Ansichten und es gab manche Abende, wo wir uns sehr, sehr kontrovers über den Glauben diskutiert haben und ich bin manchmal sehr fragend, sehr zweifelnd in mein Bett gegangen und habe immer mal wieder über Aspekte, aber auch manchmal über das große Ganze nachgedacht und gedacht, kann das dann eigentlich sein? Ist das alles so richtig? Manche Dinge, die ich in meiner Kindheit gelernt habe, die ich bei mir in meiner Gemeinde gelernt habe, musste ich über Bord werfen. Habe ich gemerkt, die tragen nicht, die gehören nicht zu meinem Glauben dazu. Hier ist etwas Neues entstanden, hier sind neue Dinge hinzugekommen und mein Glaube ist ja ein Stück weit vielleicht reifer, tiefer und vor allen Dingen mehr mein eigener Glaube geworden in dieser Zeit. Oder wie der Schriftsteller Dostojewski es einmal ausdrückte, jedes Mal, wenn ich zweifle und mich nach allem hin und her wieder neu für Gott entschieden habe, komme ich ihm wieder einen Schritt näher. Also der Zweifel gehört dazu, aber immer wieder ist diese Frage auszustellen, was mache ich damit? Und Dostojewski sagt, wenn ich mich dann wieder entscheide, diesen Schritt auf Gott zuzumachen, dann hat mein Glaube wieder eine Aktualisierung erlebt, eine Dynamik erlebt. Dann ist dort etwas entstanden. Jesus' Aufforderung zu glauben an den Mann aus der Geschichte, die ich euch vorgelesen habe, und das Wagnis des Vaters, trotz seines Unglaubens, trotz seiner Zweifel, den Schritt des Glaubens zu gehen, ich glaube, sie dürfen uns Wegweiser sein. Ich glaube, sie möchten uns sagen, ich darf trotz aller meiner Zweifel glauben. Ich darf meine Zweifel, ich darf meinen Unglauben, ich darf all das, was mich gerade betrifft, in meinem Leben einfach mitbringen. Wir haben es gerade in der Umfrage gesehen, welche Fragen euch beschäftigen oder beschäftigt haben. Wir brauchen sie nicht außen vor lassen, wir brauchen sie nicht wegdrücken und so tun, als wäre das nicht so. Es gehört zu uns und wir dürfen es mitbringen. Wir dürfen es mit zu Jesus bringen. Um das vielleicht nochmal mit diesen beiden Beispielen, die ich geschildert habe, aufzugreifen. Ich darf einfach mit meinen Zweifeln springen. Ich darf mich mit meinen Zweifeln, mit meinen Fragen fallen lassen. Und das nicht nur einmal, sondern täglich und immer wieder neu. Vielleicht fällt es beim allerersten Mal am schwersten. Also ich glaube, wenn ich jetzt nochmal so einen No-Look-Jump mache, wenn der Führer halbwegs sympathisch wäre, würde man vielleicht schon ein bisschen vertrauensvoller losrennen. Aber es wird jedes Mal wieder neu schwer fallen. Ich glaube, dass dieses sich anzuvertrauen kein einmaliger Akt ist und auch kein einmaliger Akt sein kann. Wenn Glaube eine Existenzmitteilung ist, dann braucht es dieses Einüben des Glaubens, dann braucht es etwas Tägliches. Denn ich und mein Leben sind täglich neu herausgefordert, diese Glaubensentscheidung zu fällen. Mich immer wieder neu in Bewegung zu setzen, Jesus entgegen und mein Leben immer wieder neu in Gottes Handlungsbereich zu stellen. Ich glaube, das meint letztendlich auch mündiges Christsein. Ich glaube, so wird Glauben zu einem, ja, man könnte fast sagen, zu einem Abenteuer, auch im Sinne dieser Bilder, die ich verwendet habe, einem Abenteuer, was nicht abgekoppelt ist von meinem Leben und neben meinem Leben steht, sondern, ja, mein ganzes Leben meint und auch in meinem ganzen Leben funktioniert. Ganz konkret in meinem Alltag und diesen Alltag mit all seinen Fragen durchdringt. Ich glaube, nur dann, wenn ich Glauben so verstehe und lebe, dann bleibt er dynamisch, dann kann ich unterwegs bleiben. Ein so verstandener Glaube bleibt sich selbst, bleibt seinem eigenen Leben und auch den vielfältigen Herausforderungen des Lebens gegenüber authentisch und wendet sich auch immer wieder neu, vertrauensvoll an Gott, lässt sich immer wieder fallen. Das möchte ich zum Schluss dieser Predigt auch tun. Ich möchte jeden von euch einfach einladen, ja, jetzt in diesem neuen Jahr auch, ja, diesen Schritt immer wieder neu zu wagen, Jesus zu vertrauen. Und dabei gilt, du darfst so kommen, wie du bist. Du darfst so kommen, wie du dich gerade fühlst. Du darfst so kommen, ja, mit all dem, was dich gerade beschäftigt, was dich vielleicht auch zweifeln lässt, was dich fragen lässt. Bring all diese Fragen und Zweifel einfach mit. Gott hält sie aus. Er freut sich einfach, wenn du kommst und wenn du dich fallen lässt. Ich glaube, das ist ja das Geheimnis dieser Geschichte, die ich heute Morgen vorgelesen habe. Sie sagt, du darfst glauben. Mit seiner Hilfe kannst du auch glauben. Und du darfst mit dem Vater aus dieser Geschichte sprechen. Ja, Gott, ich glaube. Hilf du, trage du meinen Unglauben. Amen. Nimmst einen kleinen Moment der Stille, wo jeder vielleicht auch nochmal hineinhorchen kann. Was sind eigentlich so die Dinge, die mir auf der Seele brennen und ja, vielleicht auch diese Entscheidung treffen kann. Ey, ich möchte neu zu dir kommen, Jesus. Und dann singen wir das Lied Anker in der Zeit.